Gerade stoße ich auf eine Frage, die ich nicht aus dem Stegreif beantworten kann. Mein Kunde hat einen neuen Beruf. Muss ich das dem Versicherer melden?
Meine Mandantin ist seit 3 Jahren berufsunfähig. Darf sie was dazu verdienen?
Berufsunfähigkeit oder Grundfähigkeit? Ist das wirklich ein Entweder-Oder?
Diese und jede Menge weiterer Fragen beschäftigen täglich viele Versicherungsvermittler. Wenn das auch bei dir so ist, dann bist du hier genau richtig. Egal ob Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Grundfähigkeiten oder Unfallversicherung. Folge für Folge liefern wir in unserem Podcast Antworten zu allen deinen Fachfragen rund um die große Welt der Biometrie. Hier ist Biometrie to go, dein akustisches Nachschlagewerk von und mit der Bayerischen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biometrie to go. Mein Name ist Nadine und ich bin Biometrie-Spezialistin im Team der Bayerischen. Mit mir im Studio sind heute auch wieder Jessie und Panos. Hallo ihr zwei.
Hallo ihr beiden.
Hallo zusammen.
Ja, wie schön, dass wir heute wieder vollzählig sind.
Ja, finde ich auch. Was haben wir denn heute Spannendes vor?
Ja, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass wir im letzten Jahr das Thema Übergewicht behandelt haben.
Ja, das stimmt. Das war die Folge 42, wenn ich mich richtig erinnere.
Ganz genau. Da haben wir ziemlich ausführlich darüber geredet, warum Übergewicht eine wichtige Rolle bei der Risikoprüfung spielt.
Ja, und heute wollen wir uns ja sozusagen mit genau dem gegenteiligen Trend beschäftigen.
Lass mich raten, es handelt sich bestimmt um dieses allseits präsente Thema, dem Abnehmen.
Ich würde dir jetzt gerne hier so ein Feuerwerk reinstellen, Jessie. Nein, du hast recht, richtig, genau darum geht es heute.
Und jetzt habe ich eine Vermutung.
Ja, und vermutlich, Panos, liegst du wie immer richtig. Heute sprechen wir ein Thema an, das gerade überall in den Schlagzeilen ist. Die sogenannte Abnehmspritze.
Oh ja, das ist wirklich ein gutes Thema. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber irgendwie habe ich persönlich das Gefühl, dass es aktuell wirklich ein regelrechter Hype ist, den mittlerweile nicht mehr nur die Promi-Welt betrifft. Ich sehe es persönlich nämlich auch immer häufiger in unseren Risikovoranfragen.
Da muss ich dir recht geben. Ich habe es auch ziemlich oft in der letzten Zeit.
Ja, und genau deswegen sprechen wir heute darüber. Das Thema ist tatsächlich brandaktuell und wir sehen in der Risikoprüfung immer häufiger Antragsteller, die diese Medikamente nutzen.
Und das ist auch das richtige Wort dafür, das Wort Medikament. Wir sprechen hier von Medikamenten, wie zum Beispiel Wegovy oder Mounjaro.
Zum Glück musstest du diese Wörter aussprechen, Panos. Möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erläutern, was das für Präparate sind und wie sie wirken?
Ja, gerne. Die enthaltenen Wirkstoffe in diesen Medikamenten, die ahmen körpereigene Hormone nach, wie zum Beispiel das Hormon GLP-1. Das ist ein natürliches Darmhormon, das nach der Nahrungsaufnahme ausgeschüttet wird. Und dieses Hormon dient ja dazu, den Blutzucker zu regulieren, die Insulinfreisetzung zu stimulieren, die Magenentleerung zu verlangsamen und auch das Hungergefühl im Gehirn zu hemmen. Im Gegensatz aber zu einem echten Hormon haben diese Präparate eine deutlich längere Halbwertszeit. Das heißt, sie wirken länger und deswegen reicht es je nach Präparat, wenn Sie zum Beispiel einmal am Tag oder vielleicht sogar einmal in der Woche ins Unterhautfettgewebe gespritzt werden.
Okay, ja, aber meines Wissens nach sind das jetzt keine neuen Wirkstoffe, oder? Die gibt es eigentlich schon ein bisschen länger.
Nein, sind sie es nicht. Schon seit circa 20 Jahren werden solche Wirkstoffe eingesetzt. Nach der Recherche, die ich gemacht habe, wurde das erste entsprechende Medikament im Jahr 2005 als eine Injektion unter der Haut, also als subkutane Injektion für Typ-2-Diabetiker zugelassen. Mit der Zeit wurde die gewichtssenkende Wirkung des Medikaments aus Zulassungsstudien dann bekannt und solche Arzneimittel wurden auch schon bei adipösen Personen genutzt, sozusagen off-label.
Ja, und diese Medikamente sind meines Wissens rezeptpflichtig. Das heißt, ein Arzt muss sie verordnen. Und Panos, vielleicht wollen wir da nochmal drauf eingehen, in welchen Fällen diese verschrieben werden.
Für Patienten mit Diabetes Typ 2 ist klar. Was das Übergewicht angeht, ist es ja so, die Medikamente sind zugelassen für Erwachsene mit einem BMI über 30, also eine ganz klare Diagnose Adipositas. Bei einem BMI zwischen 27 und 30 kann zum Beispiel Mounjaro verordnet werden, wenn zusätzlich mindestens eine Erkrankung, die gewichtsbedingt ist, vorliegt. Zum Beispiel Bluthochdruck oder erhöhte Cholesterinwerte oder so.
Okay, ja, das klingt ja schon logisch, dass da ja eine Behandlung stattfinden sollte. Aber diese Therapie besteht jetzt nicht nur aus Spritzen, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also die Therapie umfasst neben der Spritze auch eine kalorienreduzierte Ernährung sowie erhöhte körperliche Aktivität. Sonst funktioniert das Spiel nicht richtig gut.
Ja, und ich lese auch immer wieder Berichte von Anwendern darüber, dass es wirklich wirkt.
Das stimmt. Es gibt ja verschiedene Studien dazu. Ich habe jetzt neulich in einer Studie gelesen, dass der durchschnittliche Gewichtsverlust bei den Anwendern bei ca. 15% lag. Also das ist schon eine ordentliche Gewichtsabnahme. Die Probanden hatten aber zusätzlich eine Lebensstilintervention, so wie ich vorhin gesagt habe, in Form von regelmäßigen individuellen Beratungsgesprächen. Sie sollten bei ihrer Ernährung mindestens 500 Kilokalorien täglich weniger einnehmen und sie sollten in der Woche mindestens 150 Minuten Sport betreiben. Und nicht nur das, als positiv, also der Gewichtsverlust, sondern neben dem Gewichtsverlust reduzierte sich auch dieses viszerale Körperfett signifikant. Das ist eine sehr ungünstige Situation. Viszerales Fett ist dieses Fett, was tief im Bauchraum liegt und die inneren Organe umgibt. Und das ist deswegen gefährlich, weil dieses Fett ist ein stoffwechselaktives Gewebe und gibt Fettsäuren und entzündliche Proteine direkt in die Leber ab. Und durch die Medikamente eben ist es ein sehr guter Nebeneffekt, dass dieses viszerale Körperfett signifikant sinkt.
Okay, das klingt ja alles schon mal ziemlich positiv. Deswegen da die Frage, was kostet diese Therapie eigentlich?
Eine sehr gute Frage. Die monatlichen Kosten liegen je nach Mittel und Dosierung zwischen ungefähr 130 und 500 Euro. Das ist schon eine Stange im Monat, ne?
Ja, und da fragen sich bestimmt viele, ob die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden.
Naja, wenn die Verschreibung aufgrund Diabetes ist, werden die Kosten in der Regel von der GKV übernommen und die Patientin oder der Patient muss ja nur die übliche Zuzahlung tragen. Anders sieht es aber aus, wenn die Verschreibung aufgrund Adipositas erfolgt. Und das ist anders, weil schon seit 2004, wenn ich mich nicht täusche, wurden Medikamente zum Abnehmen als sogenannte Lifestyle-Medikamente eingestuft und somit sind sie als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen.
Ja, auch irgendwo verständlich, weil, wie gesagt, man sollte ja auch bei die Hypes wirklich gut beobachten, weil jede Medaille hat ja zwei Seiten und deswegen finde ich, sollte man auch hier gerade mal über die Nebenwirkungen reden, also bis auf diese positiven Sachen, die du eben genannt hast. Was hat das alles noch zusätzlich für Folgen? Oder könnte es haben?
Wenn man sich zum Beispiel die Website von Mounjaro besucht, da kann man ja einige Nebenwirkungen finden. Und wie mit allen Medikamenten muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Ausbreitung der Zahlen sozusagen. Also als häufige Nebenwirkungen werden Magen-Darm-Beschwerden berichtet, wie zum Beispiel Durchfall, Erbrechen, Verstopfung, Übelkeit. Aber diese Symptome, die treten besonders zu Beginn der Behandlung auf und mit der Zeit klingeln sie dann ab. Andere Symptome, die jetzt nicht so häufig, aber häufig genug, um erwähnt zu werden, auftauchen, sind es Unterzuckerung, niedriger Blutdruck, Schwindel oder Erschöpfung. Fakt ist, eine Patientin oder ein Patient sollte immer die Medikation bzw. die Dosierung genau mit dem Arzt abstimmen und auch überwachen.
Ja, und ich würde das Ganze jetzt mal so als eine Art neuen Hype auch beziffern. Und da ist natürlich die Frage jetzt wieder zurückkommt auf unser Produkt, die Berufsunfähigkeit und die Versicherbarkeit. Ist das positiv für die BU oder eher ein Problem?
Das kann man wie immer nicht pauschal beantworten. Eine entscheidende Frage ist zum Beispiel, wie nachhaltig dieser Erfolg ist. Der Einsatz gegen Adipositas, das muss man verstehen, bedarf in der Regel einer lebenslangen Anwendung. Studien zeigen, dass das Absetzen des Medikaments nach einem Jahr kann dazu führen, dass du wieder ungefähr 65% von dem zuvor abgenommenen Gewicht wieder zunimmst. Bei jedem Patient besteht also das Risiko, dass nach der Abnahme eine deutliche Gewichtszunahme erfolgen kann. Und das ist insbesondere dann, wenn das Gewicht nur medikamentös gehalten werden kann und die Medikation abgesetzt wird.
Ja, da muss man sich doch fragen, warum sollte man es überhaupt abbrechen? Aber wie viele Menschen brechen es dann auch wirklich ab? Also
dazu gibt es unterschiedliche Studien vom Land zum Land. Zum Beispiel in Dänemark gibt es eine Studie, die sagt, ja, 45% haben nach 5 Jahren mit dem Medikament aufgehört. In den USA und in Großbritannien gibt es eine andere Studie, die sagt, ja, nach 24 Monaten, also nach 2 Jahren, haben 65% schon aufgehört. Der häufigste Grund, machen wir uns auch nichts vor, sind die hohen Behandlungskosten.
Das ist für mich irgendwie verständlich und nachvollziehbar.
Absolut. Und jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, Nadine. Die BU ist ein Produkt, was über Jahrzehnte kalkuliert ist. Ein kurzfristiger Gewichtsverlust ist also kein dauerhafter Sicherheitsgewinn, solange die Medikation nicht stabil fortgeführt wird. Wenn man also jemanden in der Risikoprüfung hat, der zum Beispiel gerade jetzt seit 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate die Abnehmspritze nutzt und dadurch abgenommen hat, sollte man vielleicht für eine kurze Zeit zurückstellen und abwarten, wie sich das entwickelt. Anders sieht es aus, wenn eine längere Anwendungsdauer da ist, komplikationsfrei, dann kann man positiver werten.
Ja, welche Infos wären dann sonst noch so relevant? Weil du hast ja gerade gesagt, man muss wirklich darauf achten, dass das Gewicht dann auch langfristig gehalten werden kann.
Aus meiner Perspektive die erste und wichtigste Info ist, war dieser Gewichtsverlust gewollt oder medizinisch indiziert, also medizinisch notwendig? Wenn es medizinisch notwendig war, dann sollte man ja noch dazu sagen oder in der Risikovoranfrage niederschreiben, welche Beschwerden oder welche Diagnosen vorlagen. Auch wenn der Gewichtsverlust gewollt war, sollte man vielleicht zusätzlich prüfen, ob es eine Essstörung vorliegt. Anderer Punkt, wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Wie hoch war das Gewicht zu Beginn der Therapie? Wie ist die Entwicklung? Wie ich vorhin erwähnte, diese Patientinnen und Patienten sind angehalten, so eine Art Tagebuch zu führen sozusagen, wo sie regelmäßig ihr Gewicht überwachen. Für die Beurteilung kann das auch eine sehr große Hilfe sein, um zum Beispiel das Durchschnittsgewicht zugrunde zu legen für die Berechnung. Was hat der Interessent außer der Spritze sonst vorgenommen, um sein Gewicht dauerhaft unter Kontrolle zu bekommen? Hat er seine Ernährung umgestellt oder nicht? Betreibt er jetzt Sport? Wenn ja, in welchem Umfang, in welcher Häufigkeit? Alle diese Daten können die Underwriter unterstützen, letztendlich eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man mich fragt, in solchen Situationen würde ich definitiv einen aussagekräftigen Bericht vom behandelnden Arzt anfordern und einreichen. Das wird alle entscheidenden Infos liefern.
Ja, ich würde jetzt zusammengefasst dazu für mich sagen, es ist eine interessante Möglichkeit, die aber genau überlegt sein sollte. Ja, da muss man sich definitiv Gedanken machen, ob man diesen Weg gehen möchte. Deswegen, das sehe ich definitiv genauso.
Da habt ihr vollkommen recht. Ich meine, Grundlage für jede Behandlung sollte nicht nur die Spritze sein, sondern eine gesamte Veränderung von der Ernährung, vom Bewegungsverhaltensmustern müssen geändert werden. Die Abnehmspritze kann eine sehr gute Motivation sein und kann auch die Betroffenen unterstützen, etwas in ihrem Leben zu ändern. Der Rest macht es dann richtig nachhaltig.
Das war ein schönes Fazit zum Schluss, Panos. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 48. Folge Biometrie to go. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfiehlt uns gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter. Wir freuen uns auch riesig über eine Bewertung. Gebt uns dafür ein paar Sterne bei Spotify, in Apple Podcasts oder im Streamingdienst eurer Wahl. Damit unterstützt ihr uns und sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft spannende Folgen rund um die Biometriewelt liefern können. Viele Grüße von mir und bis zur nächsten Folge.
Wir hören uns. Tschüss.
Bleibt einfach dran, bleibt neugierig. Die Biometriewelt entwickelt sich immer weiter. Bis zum nächsten Mal.